ein Textilienstück, das mich anzieht.
Jede Sekunde wird irgendwo auf der Welt eine Lastwagenladung Kleidung weggeschmissen.
Kann man eher tauschen, anstatt wieder sich neue Sachen zu kaufen.
Wunder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Mein Name ist Jenny.
Und ich bin die Perdita. Leute, jetzt kurz vor Weihnachten trudeln bei euch wahrscheinlich auch massenhaft Pakete ein. Oder ihr shoppt einfach ganz viel, zum Beispiel witzigen Weihnachtspulli, ne, oder einfach so Glitzerklamotten für die Silvesterfeier. Es wird einfach ganz, ganz viel Fashion geshoppt, aber habt ihr euch mal drüber Gedanken gemacht, eigentlich was das bedeutet, dieses Fast Fashion und diese unglaublichen Fashion-Konsum? Darum geht es in unserer heutigen Folge. Und Jenny, vielleicht erklärst du mal unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, was bedeutet eigentlich Fast Fashion und was ist im Gegensatz dazu Slow Fashion?
Ja, damit ihr euch mal grob vorstellen könnt, von welchen Begriffen wir hier überhaupt sprechen. Also Fast Fashion ist dann auf Deutsch schnelle Mode und damit ist auch genau das gemeint. Also schnell produziert, schnelllebig, das heißt schnelle Trends. Es gibt immer wieder neue Mode und auch schnell verfügbar, aber auch schnell weg. Also alles schnell sozusagen. Und bei der Slow Fashion geht es eher darum langsam. Also dass dann die Ketten der Produktion eher langsamer ablaufen, weil sie vielleicht auch besser kontrolliert sind. Dass es jetzt auch nicht so schnellen Trends folgt, sondern eher so für was Langhaltendes gedacht ist. Ein Stück, was du lange trägst und eben damit auch ein Stück, was du lange in deinem Kleiderschrank hast. Also was langlebig ist. So kann man ganz grob Slow Fashion und Fast Fashion unterscheiden.
Ja. Also ich denke mir einfach, bei Slow Fashion ist einfach auch, ja, dass es halt auch nachhaltiger produziert wird, ne? Und einfach auch die Stoffe, die da benutzt werden, besser sind. Also es ist einfach auch mehr bessere Qualität und dass deswegen die Dinge auch dann halt länger halten, ne? Aber Slow Fashion bedeutet aber auch Kleidertausch zum Beispiel oder Secondhand-Klamotten. Also einfach Kleidung ein längeres Leben zu bescheren. Und wenn man sich anschaut, was da im Gegenteil bei Fast Fashion passiert, ist erstmal, sie werden auch schnell und sehr billig produziert. Und was wir alle uns oft gar nicht bewusst machen, ist, dass da einfach ein ganz riesengroßes Heer an Textilarbeiterinnen, sind ja fast Frauen, das zu ganz schrecklichen Bedingungen machen, wo sie kaum Geld verdienen und teilweise unter sehr gefährlichen Bedingungen auch arbeiten müssen. Und es ist auch oft eine sehr große Umweltbelastung, weil Billigklamotten bestehen halt aus billig synthetischen Stoffen, die in der Produktion unglaublich viel Wasser verbrauchen und es wird auch sehr viel Mikroplastik produziert und einfach die Kleidung, die auch vor allem weggeworfen wird, belastet, ne, unsere Flüsse, unsere Meere, unsere Böden, weil einfach zu viel produziert wird. Jede Sekunde wird irgendwo auf der Welt eine Lastwagenladung Kleidung weggeschmissen. Also wirklich jede Sekunde. Es entstehen riesige Kleiderberge. Weltweit entstehen jedes Jahr ungefähr 92 Millionen Tonnen Textilabfall. Und wenn man jetzt nur die EU anschaut, wurde vor 5 Jahren, also 2020, insgesamt knapp 7 Millionen Tonnen Textilabfälle erzeugt. Das heißt, pro Person in der EU wurden 16 Kilo Klamotten weggeschmissen. Und ganz oft ist es so, dass Kleidungsstücke im Durchschnitt 7 bis 10 Mal angezogen werden und dann werden sie schon weggeworfen. Also das heißt, auch diese ganze Industrie, die dahinter steht, hat Mode auch zu einem Wegwerfprodukt gemacht. Und vielleicht, Jenny, nimmst du uns noch mal ein bisschen mit, wo und wie diese Klamotten dann produziert werden.
Also wir haben herausgefunden, recherchiert, was denn die Länder sind mit den größten Textil- und Kleidungsproduktionen. Und da haben wir vorne ran China, dann Bangladesch, Vietnam, Indien und Türkei. Und gleichzeitig sind es auch Länder, in denen niedrige Preise herrschen für die Produkte, die Löhne sehr niedrig sind und sehr schnell produziert wird. Genau, also es sind halt einfach andere Regularien. Und wenn man sich aber vorstellt, dass das Kleidungsstücke sind, die wir auf der ganzen Welt konsumieren, also wenn ihr mal schaut, woher eure Kleidung kommt, wenn ihr mal auf das kleine Bänzel da guckt, dann bin ich mir sicher, dass ein Großteil eurer Kleidung genau aus China, Bangladesch, Vietnam, Indien und Türkei kommt. Und uns geht es hier ein bisschen besser als den Menschen dort vor Ort, die zu sehr viel niedrigeren Löhnen, als wir sie bekommen, dort unsere Kleidungsstücke erarbeitet haben. Und dann haben wir aber auch nochmal recherchiert, wie das jetzt ist im Gegensatz dazu mit Slow Fashion. Also wo sind Unternehmen, die mit staatlich anerkannten Nachhaltigkeitsprogrammen produzieren und sich da auch in Netzwerken aufhalten, die solche Umweltstandards erfüllen. Und da haben wir Deutschland mit drin, Skandinavien, die Niederlande, Großbritannien und Frankreich. Also sieht man so ja, Zentraleuropa eigentlich drin.
Und ich glaube, so der Unterschied ist jetzt im Vergleich zu den anderen, dass da einfach auch sehr hohe Umweltstandards gelten. Ne? Also das, also auch weniger Plastik. Wir haben uns dann noch gefragt eigentlich, warum shoppen wir eigentlich so viel? Also warum finden wir das dann auch so geil, so viel Klamotten zu kaufen? Und kaufen sehr oft sehr impulsiv. Also ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Und ich glaube, es ist so, wenn du dir was kaufst, dann ist das so ein Impuls und du kriegst ja sofort eine Belohnung. Das heißt, mit dieser Psychologie spielen einfach auch diese Fast-Fashion-Anbieter. Die wechseln wirklich sehr schnell die Kollektionen. Was ist gerade Trend, ändert sich sehr schnell. Die niedrigen Preise machen es natürlich auch leicht, dass sozusagen jeder sich auch neue Klamotten leisten kann, dann werdet ihr sicher, egal wenn ihr im Netz seid, werdet ihr mit Werbung gespült, wo dann besondere Angebote und Aktionen sind, jetzt zuschlagen. Also das heißt, es wird auch ganz viel bewusst eingesetzt, um eure Impulskontrolle außer Rand und Band zu setzen, ne? Und den Drang einfach schnell zu kaufen und dass du gar nicht mehr zum Nachdenken kommst, brauche ich das jetzt? Will ich das überhaupt? Finde ich das eigentlich schön? Und naja, das bedeutet aber auch, wenn ich dann shoppe, bekommt mein Hirn oft einen kleinen Belohnungsschub. Also es wird Dopamin ausgeschüttet, ne? Also das heißt, wenn ich was sehe, ich kaufe schnell, ich drücke auf Bezahlen, kriege ich sofort auch eine Belohnung und dann kommt auch nochmal ein Paketle, das packe ich auf, zack, noch eine neue Belohnung. Also das ist, du erzeugst jedes Mal einen Kick und dadurch, dass die Klamotten so billig sind, denkt man auch nicht so drüber nach, ne, ob es sich jetzt eigentlich gelohnt hat. Und es ist so, dass sich die Klamottentrends immer kürzere Lebenszeiten haben. Das heißt, du willst ja auch modern sein, du willst dazugehören und das ist etwas, warum du dann auch dir diese Klamotten kaufst, weil das ja auch ein Ausdruck ist, wer bin ich und bin ich up to date? Und ich denke mir gerade, wenn man jung ist, ist einem das ja total wichtig, aktuell und trendy zu sein.
Ja, voll. Also das ist ja vor allem auch in den sozialen Medien dann ein Thema. Also aktuell ist viel die Rede von Microtrends, hat mir meine Schwester erzählt, so Mikrotrends. Und das ist wirklich einfach einzelne Stücke. Also das einfach den ganzen Sommer haben alle lange weiße Röcke getragen. Dann den ganzen Herbst haben alle so diese bestimmten Boots getragen. Den ganzen Spätherbst alle diese Adidas-Hose. Und ich glaube, einige von euch haben das Bild vor Augen, von dem ich spreche. Ich habe mich genau dieses Jahr viel in der Bibliothek verbracht. Mit vielen jungen Menschen tatsächlich. Woche zu Woche war irgendwie was anderes vertreten, aber immer das Gleiche. Also es war echt spannend. Genau, meine Schwester hat mir es auch so erzählt, dass es so Microtrends auch total, dass es auch trendig ist, so kleine Trends toll zu finden. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, oh, ne, jetzt haben alle anderen diesen langen weißen Sommerrock, den hole ich mir auch. Das sieht cool aus, ich möchte dazugehören. Ich sehe das in den sozialen Medien. Und ja, ne, habe ich halt gemerkt, da waren ganz viele Erstsemester in der Bibliothek und viele sagen cool aus, aber also die meisten hatten das Gleiche an. Und ja, das hat eben mit den sozialen Medien eben auch viel damit zu tun, wer bin ich, wo stehe ich, wie möchte ich mich zeigen und eher weniger mit, was bedeutet das eigentlich, mein Konsum nicht nur für mich. Und da ist eben die Sache, dass viele Menschen eben nicht wissen, was das bedeutet, wenn sie ein Stück kaufen, dass es nicht nur heißt, naja gut, vielleicht, ja, hält das nicht so lange, aber dann kaufe ich mir ein neues, sondern dass es eben heißt, oh, damit steigere ich die Nachfrage, dass weiterhin Produkte umweltschädlich produziert werden, dass weiterhin Menschen ganz wenig Geld daran verdienen, dass weiterhin der Müll, der produziert wird von mir, dadurch, dass das Kleidungsstück schnell kaputt geht, irgendwo anders anfällt. Und gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, die das wissen und trotzdem weiterkaufen, weil es halt, ja, praktisch ist. Es ist günstig, auch im Internet, man kann es schnell kaufen. Da kommen auch solche Rechtfertigungsmechanismen wie, ne, ein Teil tut mir nicht weh, nach mir die Sinnflut, solche Gedanken haben wir da mal zusammengetragen.
Also was ich, glaube ich, auch noch wichtig ist, ist, warum es gerade auch, ja, bei jungen Leuten so wichtig ist. Also du bist ja in so einer Phase, wo noch nicht klar ist, wer bin ich, ne, wer will ich sein, ne? Und diese Billigklamotten erlauben dir ja auch immer, sag ich mal, jemand anders zu sein, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Ja, also bin ich heute so drauf, dann ziehe ich die Klamotten an. Bin ich heute so drauf oder möchte ich so wahrgenommen werden? Also das, ja, ich sag immer so, also weißt du, früher hatten wir Fasching, da war es einmal im Jahr, konntest du mal was ausprobieren. Und ansonsten, also das merke ich schon. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das merke ich schon. Also bei uns, es gab immer Trends, aber die hielten schon ein bisschen länger an. Also ich glaube so, es war schon so ein Jahreszyklus. Was jetzt total witzig ist, ist, dass aktuell wieder Sachen raufkommen, weißt du, wo ich 17, 18 war. Das finde ich sehr lustig. Denke ich mir, das kenne ich, das kenne ich, das hatte ich auch schon.
Ja, das ist doch ein guter Hinweis an Slow Fashion. Kannst du sagen, das habe ich noch im Kleiderschrank.
Ja, ich habe ein paar Sachen im Kleiderschrank. Ey, jetzt kommen die Schulterpolster wieder. Alter, ich habe noch welche. Also, ne, ich habe sie jetzt zwischendrin ausgetrennt, aber ich weiß noch, wo sie liegen. Ich kann die auch wieder annähen. Also ich glaube, was man auch sagen muss, und dann nehme ich jetzt mich nicht aus, also ich bin da so jemand, ich sammle auch Klamotten. Also ich schmeiß sie nicht weg, ich horte. Also ich habe einen übervollen Kleiderschrank. Also ich wag's gar nicht zu zählen, aber ich glaube, ich habe bestimmt locker, easy peasy 60, 70 T-Shirts, keine Ahnung, ja. Und ich will die nicht wegschmeißen. Also das mache ich, aber ich horde die Sachen und das ist ja genauso blödsinnig. Also und dann hast du halt einfach Stapel und Stapel an Klamotten und ich merke es immer, wenn ich mal wieder aufräume, dass ich total viele schöne Teile habe, die ich aber gar nicht angezogen habe, weil die ganz unten, ne, verschütt waren. Also das ist, glaube ich, auch etwas, wo man einfach weitermacht und ja, oder es gibt Leute, die schaffen das besser, die dann auch gleich wieder entsorgen, ne? Ich kaufe mir ein neues Teil und dann ist ja so, wenn ich was Neues kaufe, muss ich eins weg. Aber dieses weg bedeutet oft, es landet im Mülleimer. Und ich glaube, was schon auch ist, wenn Dinge einfach so billig sind und so schnell gekauft werden kann, dass du dann weniger so eine emotionale Bindung auch zu deinen Klamotten hast, weil es halt ist ja nichts wert, ne? Und ich glaube, wenn man aber sich was Besonderes gekauft hat, was wirklich von guter Qualität ist, was auch Geld gekostet hat oder so, dass man da eine viel größere Bindung auch zu der Kleidung hat und die vielleicht öfters anzieht. Also wir haben uns ja vorher in der Gruppe über das Thema unterhalten und da hast du von deinen Kleidungsstücken erzählt. Und Leute, ihr müsst wissen, Jenny ist genau das Gegenteil von mir. Also mein Kleiderschrank, also ich bin wirklich so ein Opfer von Willhaben und Horde und Jenny ist genau das Gegenteil von mir.
Ja, also ich habe tatsächlich genau 2 T-Shirts. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeschaut, ob das stimmt, aber es stimmt tatsächlich. Wir teilen uns auch viele Kleidungsstücke bei uns zu Hause, aber ich brauche auch nur die beiden. Aber dadurch merke ich, das wird mir manchmal auch zum Verhängnis, die emotionale Bindung, weil wenn dann was kaputt geht, also wenn dann die 2 Hosen, die ich habe, davon eine kaputt geht, A, ist ja eine davon eine Sporthose, die andere eine richtige Hose. Das heißt, ja genau, was mache ich jetzt, wenn ich nicht nur sportlich aussehen möchte? Und andererseits, also ich kenne mich auch nur dann mit diesem Kleidungsstück. Ich habe das halt immer an. Und dann ist es weg und das ist dann schon traurig, weil die passte so gut und die war halt mit mir überall. Die war auf diesem Geburtstag, die war auf dieser Reise. Ja. Genau, das hat sein Für und Wider. Aber ich glaube schon generell ist es auch schön, die Gegenstände, die man hat, zu wertschätzen.
Also ich meine, in all meinen vielen Klamotten gibt es auch Sachen, also die habe ich schon seit 30 Jahren. Und ich schmeiß die nicht weg, weil ich die immer noch gern anziehe. Und ich weiß ganz genau, wo ich das gekauft habe und habe dann auch eine Bindung. Aber es ist definitiv zu viel. Und Jenny, wie schaut's denn aus? Also jetzt sind wir beide zwei Frauen. Ist das bei Männern anders? Konsumieren, kaufen Männer anders als Frauen? Oder wie ist das eigentlich sozusagen mit dem Konsum von Fashion so zwischen den Geschlechtern?
Also laut einer Studie des Umweltbundesamtes haben 44% der Frauen gesagt, dass sie häufig neue Kleidung kaufen und 36% der Männer. Also da gibt es schon Unterschied, aber vielleicht auch geringer, als man meinen mag. Also ich hätte so, wenn ich stereotypisch denke, hätte ich gedacht, der Unterschied ist größer tatsächlich. Und dann ist der Anteil an Online-Modekäuferinnen, also wenn man sich online was bestellt, bei Frauen auch wieder höher, auch nicht so viel höher, aber trotzdem 53% der Frauen kauften Kleidung online und 44% der Männer, die befragt wurden.
Ja, aber das ist wirklich so online, wenn du anschaust, wie viele T-Shirts gibt es für Frauen und wie viele T-Shirts gibt es für Männer? Also da gibt es für die Frauen definitiv mehr Auswahl. Also die Auswahl und die Möglichkeiten sind da größer. Wobei ich schon glaube, dass sich auch was gewandelt hat mit den Jungs. Wenn ich so an früher denke, die Jungs hatten auch, glaube ich, so wie du, zwei Hosen, zwei T-Shirts fertig aus Äpfelarmen, ne? Und jetzt, glaube ich, ist auch bei den Jungs das angekommen, das hatten wir ja auch in der einen Folge, dass für Jungs das schon auch immer wichtiger wird, was habe ich für Klamotten an, na, wie will ich rüberkommen und ich muss stylisch sein, ich muss auch trendig sein. Also ich glaube, dass die mittlerweile dem fast gleichen Druck ausgesetzt sind wie die Mädels. Aber man muss schon sagen, Frauen, glaube ich, haben schon mehr Auswahl.
Also man sieht ja auch im Schnitt von den Daten, die wir rausgefunden haben, sind Frauen auch nochmal leicht empfänglicher dafür. Aber ja, das ist ja keine Aussage über einzelne Lebenssituationen oder darüber, was für einen Stil du hast oder was du brauchst. Also auch, ne, wie gesagt, wir sind ja auch zwei Frauen und sind da ganz unterschiedlich.
Und ich weiß nicht, ob es manchmal so ist, ob wir dann immer die besseren Optionen haben. Ich glaube, wir haben einfach viel mehr billigere Optionen und von der Qualität her schlechtere. Aber also ich finde das schon sehr interessant, einfach auch die Zahl, dass Männer und Frauen sich da gar nicht so groß unterscheiden. Also das waren auch Zahlen, da ging es mir genauso wie dir, war ich schon wirklich sehr überrascht. Genau. Jetzt haben wir gesehen, also die Nachteile von Fast Fashion sind irgendwie klar. Trotzdem macht's jeder. Und Slow Fashion wäre doch eigentlich viel besser. Aber was ist denn so das Problem, warum sich das nicht wirklich so krass durchsetzt? Oder warum es so schwer ist, Slow Fashion zu leben?
Ja, am schönsten wäre es natürlich, wenn sich alle Unternehmen einfach ein bisschen mehr dran halten würden. Aber Unternehmen wollen natürlich auch Profit machen. Und da greifen da einige Unternehmen auf das Greenwashing zurück. Also mittlerweile wollen ja immer mehr Menschen auch nachhaltig konsumieren, vor allem hier bei uns in Zentraleuropa, wo wir auch wissen, dass ja, wie wir Kleidung kaufen und wie wir konsumieren, einen Einfluss hat auf andere Länder. Aber ja, es gibt diese Marketingstrategie, Greenwashing nennt sich das, also grün waschen. Und da geht es darum, Produkte grüner oder nachhaltiger darzustellen. Das heißt, da werden dann Labels von der Kette selber ausgedacht. Also steht nicht drauf, ne, zertifiziert von so und so, sondern, was weiß ich, Zara Nachhaltigkeitslabel. Aber die entscheiden dann ja auch selber, welche Standards gelten. Und es geht halt darum, dass die Menschen dazu angeregt werden, oh, das ist ein Produkt, das ist nachhaltig produziert oder das ist klimaneutral produziert oder CO2-Emissionen neutral produziert. Ach, wie toll, das hole ich mir jetzt. Und oft ist es gar nicht die ganze Wahrheit, sondern nur die halbe. Also das ist nicht immer nur gelogen. Es ist manchmal aber nicht ganz richtig. Also zum Beispiel bei CO2-neutral, da geht es ja nicht darum, tatsächlich in der Produktion CO2-neutral zu sein, sondern einige kaufen dann einfach Anteile von anderen Unternehmen, die ein bisschen neutraler sind oder kaufen Waldstück in Peru, um das irgendwie auszugleichen, aber tun nicht in ihrer eigenen Produktion was verändern. Und darum geht es, da achtsam zu sein. Und das ist dann doch recht schneller möglich, da was Grünes aufs Label raufzuschreiben, als tatsächlich nachhaltig und klimaneutral zu handeln. Und man kann auch ganz gut solchen offiziellen Standards eben die umgehen, auch mit einer guten Öffentlichkeitsarbeit. Also solange dann, sobald das Schild dann zum Beispiel oder die Verpackung aus einem nachhaltigen Material ist, haben viele Leute schon das Gefühl, ach wie toll. Und dann steht da eben auch drauf, nachhaltig, aber damit ist dann nur die Verpackung gemeint oder nur ein Teil der ganzen Lieferkette. Und das ist eben das Greenwashing. Also das heißt nicht, dass ihr gleich komplett skeptisch immer sein müsst, wenn ihr von vornherein wisst, das ist eine Marke, die das gut macht. Aber vor allem bei größeren Ketten darf man da mal genauer hinschauen, weil häufig ist es eher so ein Täuschungsversuch, um einen davon zu überzeugen, es wird was verändert, aber eigentlich geht es nur darum, mehr Menschen zu behalten, die dann trotzdem weiterkaufen.
Das besser zu verkaufen, ne? Ja, und was ich jetzt bei der Geschichte dann halt traurig finde, ist, wenn man das jetzt mitkriegt, ne, da steht so ein Label drauf und da ist aber eigentlich nichts dahinter. Also gerade wenn du sagst, hier die Verpackung ist nachhaltiger produziert, aber der Rest ist Plastik. Also da fühlt man sich ja auch echt ein bisschen verarscht, ne? Und dann denke ich mir, ist so, das führt ja dann wieder dazu, dass du dann auch keinem Label vertraust, ne? Weil wie willst denn du als Konsument wirklich wissen, was ist jetzt gut, was ist jetzt green gewasht? Und ich glaube, dass das dann eher bei vielen Menschen dazu führt,
auch das
ja, kann man eh nichts machen. Ja, und das ist, glaube ich, so wirklich, welchem Label können wir als Verbraucher noch vertrauen, ne? Also deswegen, was weiß ich, bin so dankbar, so irgendwie, wenn irgendwo dieser Umweltengel drauf ist, weil ich denen mehr vertraue. Aber das gibt jetzt mittlerweile so viel Labels und die klingen ja alle auch geil. Also von daher ist es schon, glaube ich, sehr schwer.
Ja, und da haben die ein schönes grünes Blatt noch mit drauf und ja, und auch, was du sagst mit, es gibt dann so viel, worüber man sich noch informieren könnte. Ich glaube, das ist eben das, wovon, ja, Fast Fashion dann profitiert, weil die Menschen gehen dann immer noch in den gleichen Laden, den H&M, den kennen sie gut. Und dann, ach wie toll, da ist eine nachhaltigere Variante, dann hole ich doch die, jetzt habe ich auch was getan. Und das stimmt dann leider eben doch nicht so ganz. Aber wenn du nicht die Zeit hast, dir da immer drüber Gedanken zu machen und neue Läden zu suchen und einfach hoffst, dass du ein bisschen was besser machen kannst, dann ist es eben schade, genau wie du vorhin sagtest, so verarscht zu werden, auf gut Deutsch.
Ja. Ja, also, und ich denke mir, du wirst ja dann doch verleitet, also mit einem besseren Gewissen, du kaufst den gleichen Fast-Fashion-Käse, aber du fühlst dich besser, ne? Also, ich habe ja was für die Umwelt getan, ne? Also kann ich schön weiter shoppen. Also, das ist wirklich, also, da merkt man wieder auch, dass die Fashion-Industrie schon richtig gut weiß, wie unsere Gehirne funktionieren und wie man auch emotional ganz gut abgeholt werden kann. Anderes Thema, was ich mal ansprechen möchte, ist, ihr kennt es vielleicht auch in eurer Stadt, es gibt ja überall so diese Kleidercontainer und so, und ich habe da früher auch immer mein Zeug reingeschmissen, bis ich irgendwann mal angefangen habe zu gucken, was da drauf steht. Wer sammelt denn die Klamotten ein? Das ist jetzt nicht immer sozusagen nur für eine gute Sache, sondern das ist auch ein Business, ne, wo einfach Leute einfach auch mit Textilien Geld machen. Wobei, werdet ihr vielleicht auch gemerkt haben, es gibt immer weniger, wo man es hinbringen kann. Und warum ist es so? Weil, und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, wir haben mal eine Kleiderspendenaktion gemacht für Platz schaffen mit Herz. Ey, wir hatten das ganze Büro bis zur Decke voll. Die Leute haben uns säckeweise das Zeug vor die Haustür gestellt. Und man muss wirklich sagen, der Großteil dessen, was abgegeben worden ist, war krass. Oder als wir in Passau die Flut hatten, hatten so drei Frauen echt richtig lieb gemeint, haben Klamotten gesammelt für die, die jetzt in der Flut ihre Klamotten verloren haben. Und die sind zugeballert worden. Also die hatten nachher eine riesen Fabrikhalle mit Materialien und die Leute haben wirklich ihren ganzen Scheiß entsorgt. Also der Großteil der Klamotten war kaputt, verschlissen, teilweise richtig dreckig. Teilweise, also sie hat gesagt, in einem Sack waren noch Windeln, also zugeschissene Windeln drinne. Also das heißt, ein Großteil dieser Kleidungsspenden wird unbrauchbar. Ne? Das heißt, auch dieses Recycling der Textilien funktioniert dann nur eingeschränkt. Laut einer Studie landen global 73 der Kleidung am Ende auf Deponien oder in der Verbrennung und nur ein kleiner Teil wird wirklich recycelt. So, das verursacht natürlich unfassbar viele Kosten Und was machen die dann, die die Textilien gesammelt haben? Die verkaufen die in riesen, riesen Stil dann an ärmere Länder. Und dort in den Ländern herrscht oft auch wirklich eine sehr schwache Abfall- und Recycling-Infrastruktur. Das heißt, wir schütten unser Müll in Ländern ab, die das gar nicht professionell entsorgen können. Und die leben dann mit den Konsequenzen. Ne? Also das ist eine riesen Umweltbelastung, das sind riesen Berge, die da entstehen und natürlich auch die Böden, ne? Durch dieses ganze Plastik, was da gemacht wird, also die Böden, und dann brennen die Leute das einfach ab, ohne irgendwelche Abgasanlagen oder was weiß ich, wie man das nennt. Also es entstehen Umweltprobleme, und was auch noch passiert, dadurch, dass diese Billigramschware dahin kommt, wird die lokale Industrie, Kleidungsindustrie auch noch kaputt gemacht. Und das sind oft dann Unternehmen gewesen, die nachhaltig produziert haben und Qualität produziert haben. Aber die können dann natürlich nicht mit dem geschenkten Billigramsch, ne, von uns dann mithalten. Also das heißt, es werden auch noch nachhaltige Textilunternehmen kaputt gemacht vor Ort. Ne? Und dann muss man einfach sagen, wenn du auch nicht weißt, also wenn das jetzt nicht gerade die AWO oder die Malteser sind, die da die Kleidung sammeln, sondern irgendjemand, der sich einen schönen Namen gegeben hat, dann weißt du auch noch nicht mal, was passiert mit meiner Kleidungsspende. Also unser Fast Fashion verursacht wieder an anderen Ende der Welt Riesenprobleme für die Menschen. Und das ist etwas, was wir so auch nicht im Blick haben, ne?
Ja, und daran merkt man eben auch wieder, nicht alles, was auf den ersten Blick so nachhaltig scheint, ist es auch, ne? Nicht der tolle Kleidercontainer, wo man sich denkt, ach, wie toll, da finden die ein zweites Leben. Da passiert es dann auch wirklich, und nicht jedes Kleidungsstück, wo kleines grünes Blättle drauf ist und vielleicht brauneres Papier aus der Verpackung, ist tatsächlich auch nachhaltiger produziert. Und da müssen wir uns vielleicht alle mal an die Nase fassen und mal überlegen, was bedeutet es eigentlich wirklich und wie kann ich darauf Einfluss nehmen und worauf muss ich achten? Also es geht eben um Transparenz, um faire Arbeitsbedingungen, um Materialien, die lange halten, und Kreislauf, also dass ein Produkt auch wieder in Kreislauf zurückgeführt werden kann und nicht einfach dann irgendwo brennend an irgendeinem Strand landet.
Ja, und ja, wie könnte dann sozusagen so eine Fashion der Zukunft aussehen? Was wäre denn eigentlich eine schöne Vision?
Ja, also was natürlich schön wäre, die Slow Fashion. Also wir kaufen Kleidung bewusster, wir achten darauf, wie sie gemacht wird. Und uns geht es nicht nur darum, irgendwelchen Trends hinterher zu laufen, sondern eben Klamotten zu haben, die gut zu mir passen, weshalb ich sie auch gerne lange trage. Und ja, die auch tatsächlich für mich einen Wert haben. Und dass das eben dann wieder einen Rückschluss hat auf die Leute, die es produzieren. Also dass Designerinnen und Designer alte oder recycelte Materialien benutzen. Also dass es mehr dieses Upcycling gibt sozusagen. Und dass Kleidung eben auch einfach so produziert wird, dass sie lange hält und wieder verwertbar werden sein kann.
Tja, und letztendlich hängt das alles von uns ab, wie wir uns verhalten. Deswegen möchten wir euch am Schluss einfach nochmal so wieder so ein paar praktische Tipps auf den Weg geben. Also Leute, ich muss mich auch an einige halten, muss ich wirklich sagen. Also wie kann Slow Fashion im Alltag bei uns auch funktionieren? Also das Erste, was ich mir jetzt auch vorgenommen habe, wird ja jetzt Neujahr 2026, weniger zu kaufen, aber besser. Also, dass man lieber wirklich in gute Teile investiert, die man wirklich mag, die man auch sich vorstellen kann, noch in 15 Jahren anzuziehen und die dann auch eine bessere Qualität haben. Und vielleicht auch wirklich darauf achten, aus was die Materialien sind, dass man dann wirklich auch vielleicht wirklich Klamotten mit Naturfaser kauft oder einfach wieder, also das liebe ich ja schon immer, Secondhand für sich zu entdecken, also einfach Vintage-Shops zu besuchen. Es gibt ja auch Secondhand online Shops und so, Upcycling, Flohmärkte zu besuchen. Und das, was ich schon immer mache, ist, seine eigenen Kleider auch zu reparieren. Also, ne, nicht wenn ein Knopf ab ist oder mal was eingerissen ist, das Zeug gleich wegzuschmeißen, sondern vielleicht einfach mal wieder Nadel und Faden zur Hand zu nehmen und die Sachen reparieren. Und wenn ihr das nicht könnt, dann schaut einfach mal, ob es nicht bei euch vor Ort vielleicht ein Angebot gibt, wo man das wieder lernen kann. Und ansonsten könnt ihr ja mal eure Omas besuchen. Die können das noch und können euch das, sind wahrscheinlich total happy, wenn sie euch das beibringen können.
Ja, das ist eine schöne Aufgabe auch für einen gemeinsamen Austausch. Ja, was ihr auch noch machen könntet, ist den Kleiderschrank besser zu organisieren. Also ich habe halt wirklich nur das, was auch in meinen Rucksack passen könnte. Mehr brauche ich auch nicht, das ist so meine Art der Organisation sozusagen. Was ich auch toll finde, wenn ich in Secondhand-Läden gehe, ist, wenn Sachen nach Farben auch sortiert sind. Weil wenn du dann irgendein Teil findest, was eine Farbe hat, die du magst, aber du weißt, wenn du zu Hause guckst, ach, ich habe doch schon was in der Farbe. Also einfach, dass die Organisation erleichtert ist und man die Dinge zu Hause schneller findet und dadurch besser weiß, was habe ich denn eigentlich schon und was brauche ich wirklich. Und wie gut kann ich das auch miteinander kombinieren? Also man kann sich auch Outfits einfach zurechtlegen, dass man das nicht hinlegt nach eine Schublade Hose, eine Schublade T-Shirt, sondern eine Schublade mein Lieblingsoutfit, andere mein Sportoutfit. Eine Idee. Dann gibt es noch, ja, dieses Konzept, ach, das habe ich gerade eigentlich schon angerissen, Capsule Wardrobe heißt es, Kapselgarderobe, also ein Kleiderschrank, der ein Minimum an Kleiderstücken enthält, die gut miteinander kombinierbar sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, die Königsdisziplin. Kann man ja auch mal nur für kurze Zeit ausprobieren. Mal schauen, wenn ich wirklich jetzt nur 10 Kleidungsstücke benutze von mir, vielleicht schaffe ich das ja. Also wäre auch mal interessant, das auszuprobieren. Aber zumindest zu schauen, hey, sind meine Kleidungsstücke gut miteinander kombinierbar? Dann brauche ich nämlich weniger.
Genau, nicht, dass ich so eine seltene Farbe habe. Also ich habe jetzt gerade so eine Hose. Da passen gerade 2 Paar Socken farblich dazu und ein Pullover.
Vielleicht musst du einfach einen neuen Trend setzen. Wir müssen uns auch unabhängig machen von den Trends. Ich sag's euch, Leute.
Ja, ich muss schon sagen, also ich habe, also farblich müssen die Sachen bei mir schon zusammenpassen. Mhm. Also so vom Style her bin ich gut. Also das kann schon wild kombinierbar sein, aber die Farben müssen harmonieren. Also das war mir schon wichtig. Mhm. Also tut mir leid. Also da kann ich leider keine.
Ja, das ist auch okay. Zumindest kannst du dann ja deine Kleidung dann von kleinen Labels holen, die transparent und fair produzieren. Ihr könnt euch mal in eurer Gegend umschauen. Vielleicht auch mal, wenn ihr unterwegs seid und so kleine Läden seht. Öfter ist immer was dabei, was man total unterschätzt, wo schön produziert wird und man auch mit Leuten vor Ort reden kann. Da ist dann auch viel mehr Transparenz da. Und was auch toll ist, was wir auch in meiner Bufti-Zeit im GLL-Gemeinschaftsraum gemacht haben, was ich auch oft mit Freundinnen hier und Freunden vor Ort mache, sind Kleidertauschpartys oder einfach Kleidertäusche. Also das könnt ihr organisiert machen, gibt es häufiger in den größeren Städten. Oder man macht es einfach privat und sagt sich, hey, an alle meine Leute, habt ihr auch Kleidung, die ihr gerade nicht mehr braucht? Ich brauche irgendwas anderes, komm, wir treffen uns, werfen alles mal auf einen Haufen und machen unseren gemeinsamen Tausch. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Ich habe auch gleich Freunde und Freundinnen mit dabei, die sagen können, ob es einem steht und passt. Ja, und dann kann man eher tauschen, anstatt dann wieder sich neue Sachen zu kaufen. Weil oft haben andere Leute vielleicht genau das, was man selber braucht.
Ja, oder ihr nutzt wirklich einfach Altkleiderspenden, aber bewusst. Also zum Beispiel, was ich mache so bei dieser Aktion Platz schaffen mit Herz, weil die auch geschrieben haben, dass die mit diesen kaputten Klamotten was machen. Ne? Also dann zum Beispiel dieser Malertisch, die Malerdecken, also ne, wenn du, das sind diese grauen, die man auch bei Transporten benutzt und so, oder einfach dann das Zeug schreddern und daraus was machen. Also deswegen nutze ich das. Oder ihr tut einfach ganz bewusst bei Slow Fashion Marken und Labels einkaufen. Also hier danke übrigens an die Recherche von Lorelei, Hannah, Nathalie und Carina. Super Recherche. Die haben nämlich auch rausgesucht, was gibt's denn da für Beispiele? Kenne ich nämlich alle gar nicht. Arme Dangel, Lanius, Mud Jeans, Patagonia, People Tree und, was mich, also das war ein Name, den ich jetzt kannte, Stella McCartney, die Tochter von Paul McCartney, einem der Beatles-Sänger. Das wusste ich auch nicht, dass die in Slow Fashion unterwegs ist. Also, dass man da ein paar Labels sich anschaut. Genau. Ich darf euch eine sehr wunderbare Frau vorstellen, die ich schon seit sehr vielen Jahren kenne, nämlich Silvia Schröder-Danninger. Sie hat das Bildungslab Hand und Minds Learning Center gegründet und arbeitet seit über 25 Jahren mit unterschiedlichsten Menschen in Workshops und Projekten. Und darüber kennen wir uns auch. Wir haben nämlich schon einige europäische Projekte zusammen gemacht.
Sie hilft dabei, neue Ideen zu entwickeln und Veränderungen anzustoßen, auch im Bereich nachhaltige Mode. Ihr Ziel ist es, Menschen bewusst zu machen, wie Kleidung hergestellt wird und wie wir durch bessere Entscheidungen die Umwelt schützen können. Deswegen ist das Thema Nachhaltigkeit in Ihrer Firma auch ganz wichtig. Dafür entwickelt sie spannende Lernformate, Workshops und internationale Projekte, in denen nachhaltige Mode auch als Beruf eine Rolle spielt. Mit kreativen Angeboten wie den Threads Awareness Lab zeigt sie, dass Mode Geschichten erzählt und wir die Zukunft der Mode auch aktiv selber mitgestalten können. Liebe Silvia, es freut mich sehr, dass du da bist. Meine erste Frage an dich ist: Was war das letzte Kleidungsstück, was du dir gekauft hast und warum hast du dir genau das ausgesucht?
Vorerst mal herzlichen Dank, liebe Perdita, auch für die Einführung. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch heute führen. Und du hast es richtig gesagt, dass mir nachhaltige Mode einfach so ein besonderes Anliegen ist auf mehreren Ebenen. Und was ich mir zuletzt gekauft habe, ist in einer, es war so eine kleine, ich sag's jetzt mal so eine Künstlerinnen-Boutique, eine Künstlerin, die Textilien näht. Und deren Fokus ist einfach, wie können nachhaltige Textilien auch im modischen Design umgesetzt werden? Und in dem Zusammenhang unterstütze ich gern diese Textilkünstler und Künstlerinnen, um einfach von dieser Fast-Fashion-Mode ein Stück auch wegzugehen und gleichzeitig zu zeigen, man muss jetzt nicht unbedingt nur nachhaltig beziehungsweise in Second-Hand-Läden kaufen, sondern auch diese Künstler zu unterstützen, die so eine Mission haben. Und das ist mir auch sehr wichtig.
Und was hast du dir jetzt gekauft?
Ich habe mir so einen wirklich sehr innovativen Rock gekauft, der so wie eine Hose und ein Rock gleichzeitig ist. Ja, das schaut ganz, ganz spritzig, mal ganz was Neues, Frisches. Ja, so schaut das aus.
Okay, du hast ja eigentlich jetzt schon den Weg gelegt für meine nächste Frage, nämlich sozusagen unsere Frage, was hast du denn mit dem Thema Slow Fashion zu tun? Ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass ihr auch Projekte in dem Bereich macht, zum Beispiel eine Ausbildung zur Beraterin für nachhaltige Textilien oder euer Projekt Entrepreneurship Education for Migrant Women in Fashion. Oder wie gesagt, dein Threat Awareness Lab. Das klingt ja jetzt alles sehr fancy. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was ihr da genauer macht und was das für Angebote sind, die ihr da entwickelt habt.
Ja, also ich beginne mal mit unseren sogenannten STC, sagen wir mal die Kurzform. Es nennt sich Sustainable Textile Counselor. Und wie du richtig gesagt hast, da bilden wir Menschen aus, die in die nachhaltige Textilberatung einsteigen wollen. Und das ist ein Querschnitt von interessierten Menschen, die auf der einen Seite vielleicht aus der Textilbranche kommen, im Verkauf oder wirklich in der Textilproduktion tätig waren, aber auch Quereinsteiger, die jetzt sagen, ich interessiere mich für das Thema Textilien, nachhaltige Textilien, aber komme vielleicht aus einem Beratungsaspekt oder ich bin einfach schon ein Best Ager, wie man das so schön sagt, Menschen, die kurz vor der Pensionierung stehen und sagen, sie möchten einfach noch was anderes machen in ihrem Leben. Und diese Ausbildung hat den Fokus, dass wir jetzt nicht nur über nachhaltige Textilien sprechen, sondern mir war dieses große Anliegen, dass wir einfach das Einkaufsverhalten verändern können. Das heißt, Menschen, die schon interessiert sind, nachhaltige Textilien einzukaufen, wunderbar. Aber wir wollen auch jene erreichen, die vielleicht noch nicht dort sind, ja, die vielleicht ein bisschen liebäugeln, aber nicht so ganz sicher sind. Also wir wollen einfach eine Veränderung mit unserem neuen Berufsprofil machen, dass wir Menschen zum Umdenken bewegen und das auch in kleinen Schritten. Ja, also es müssen nicht immer große Schritte sein, sondern die kleinen Schritte, die bewirken schon sehr viel im großen Kontext. Und unser anderes Projekt, Entre Fashion, Entrepreneurship for Migrant Women, also für Frauen spezifisch, die Migrationshintergrund haben und die vielleicht in ihrem Herkunftsland schon in der Textilbranche tätig waren. Und wie können Sie dieses Wissen, Ihre Skills, Ihre Expertise hier in dem Land, wo Sie leben, auch neu einbringen? Und da haben wir ebenfalls ein Lernprogramm entwickelt, aber auch ein Berufsorientierungsprogramm für Trainer und Trainerinnen, die auch in der Karrierevorbereitung mehr Wissen darüber haben, was ist denn nachhaltige Textilien, was sind das, was muss ich darüber wissen, sodass sie auch diese Frauen besser beraten können und ihnen vielleicht neue Pfade aufzeigen, sowohl in der Selbstständigkeit oder vielleicht wo anzudocken, wo es gut und wichtig wäre, ihre Expertise einzubringen. Also, das sind einmal diese zwei Projekte. Und dieser Faden, jeder Faden zählt, wie es auf Deutsch so schön heißt. Wir nennen es auch Every Thread Counts. Das sind Aktivitäten, Events, die wir ins Leben gerufen haben, um auf der einen Seite Textilkünstlerinnen auch ins Rampenlicht zu bringen, die wirklich einen Beitrag leisten zu nachhaltigen Textilien oder zu Second-Hand-Shops, die wirklich tolle Sachen auch anbieten oder auch das verbinden mit Events. Und auf der anderen Seite, wo wir mit unseren Expertise, mit unseren Projekten auch hineinkommen und einfach hier unsere neuesten Erkenntnisse auch teilen, nämlich wie kann man Konsumenten, Konsumentinnen zum Umdenken bewegen? Und da gibt es dann auch immer Experten und auch Menschen, die von der Straße kommen, wo wir gemeinsam darüber nachdenken. Was würde denn helfen? Was würde Ihnen ganz spezifisch helfen? Ja, und das sind ganz witzige Austauschforen, die wir da auch haben.
Ja, cool. Du sagst ja, wir müssen Menschen zum Umdenken bewegen. Was ist denn das, was dich so umtreibt? Und du sagst, da läuft etwas nicht gut und deswegen engagiere ich mich. Also sozusagen, was sind denn die Dinge, wo du sagst, wo eine Veränderung her muss, was nicht gut läuft?
Ja, also ich beginne mal mit der Reportage, die ich gesehen habe im Fernsehen. Und zwar diese Reportage, wo ich gelernt habe, dass an der zweiten Stelle der Umweltverschmutzung Textilien vorkommen. Ja, und da wurde gezeigt in Ghana der Strand, wo Berge von Altkleidungen dort getürmt sind und Menschen auf den Bergen herumwühlen in diesen Altkleider-Sandgemisch. Also es hat mich so furchtbar bewegt. Ich habe mir gedacht, boah, das darf nicht, da muss man irgendeinen Beitrag leisten. Und das war so mein Initiator mit der Idee, ein neues Projekt einzureichen. Und das war eben das Sustainable Textile Counselor, also den Textilberater. Und ein anderer Teil, der mich da auch umgetrieben hat oder noch umtreibt, weil ich habe 8 Jahre in den USA gelebt, in Kalifornien. Und dort habe ich sehr viel gelernt über diese Bewusstseinserweiterung von Nachhaltigkeit, Mode von Second-Hand-Läden, die dort so speziell sich vorfinden. Und da geht man nicht nur hinein, um jetzt auf einer Stange die Kleidung, die Second-Hand-Kleidung auszuwählen. Nein, sie verbinden es dort mit einer Sitzgruppe, wo man sich einfach zu Tee oder Kaffee auch austauschen kann. Also es ist mehr ein Verweilort und da passiert auch etwas, wo Menschen hereinkommen, die jetzt vielleicht im ersten Feld gar nicht Secondhand-Kleidung kaufen wollten, aber sie sind irgendwo so hereingezogen, weil sie, da geht etwas ab, da gibt's einen Event, da tauscht man sich aus, da gibt's Diskussionsrunden oder da gibt's auch Künstler und Künstlerinnen, die Schmuckdesign machen oder irgendwo Handscraft. Und das hat mich sehr bewegt, weil ich auch in den USA zu weben begonnen habe nach der Saori-Methode. Und da habe ich dann viel deutlicher hingeschaut, welche Wolle gibt es denn, die wirklich ein Wohlbefinden erzeugen? Und Oft habe ich bemerkt, wie Menschen einfach zu dieser Acrylwolle hingreifen. Und das ist in diesen riesen Regalen, wo eigentlich, ja, Plastik pur verarbeitet wird. Und auf der einen Seite sind Menschen da interessiert, etwas mit ihren Händen auch zu kreieren. Aber sie haben das Bewusstsein nicht, zu sagen, hey, vielleicht überlege ich mir nicht, die Acrylwolle zu nehmen, sondern in das andere Regal zu schauen. Was ist denn hier was Nachhaltigeres? Wo wurden einfach Textilien selbst gefärbt, Wolle selbst gefärbt, um dann nachhaltige Textilien zu kreieren? Und das hat mich sehr inspiriert. Und mit dieser Inspiration von Kalifornien bin ich dann zurück nach Österreich und habe diese Idee mitgenommen, wie wir hier auch in Österreich oder in der EU einen Beitrag leisten können.
Ja, cool. Also du hast mir jetzt schon eigentlich schon fast bei der nächsten Frage vorweggenommen, nämlich was bietest du an? Und du hast jetzt schon mit deinen zwei Projekten, die du beschrieben hast, schon einfach sehr viel Einblick gegeben, was ihr macht. Aber vielleicht könntest du noch mal, ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass ihr auch so Workshops anbietet unter diesem Thema Threads Awareness Lab, wo es um so das eigene Verhalten geht. Vielleicht kannst du uns da mitnehmen, was so da dein Lösungsansatz ist.
Ja, ich nehme das mal her, wo ich diese Coaching-Methode auch entwickelt habe. Und zwar, wo ich im Coaching Fäden, sprich jetzt Wolle, in Form einer systemischen Aufstellung auch verwende und Menschen ihre Geschichten erzählen anhand dieser unterschiedlichen Farben, an unterschiedlichen Qualitäten der Wolle. Und da beginnt es. Da beginnt es von Menschen anhand dessen, was ich ihnen zur Verfügung stelle, eine große Bandbreite an Wolle, wo sie merken, die spürt sich aber nicht so gut an wie die, aber die würde das am besten ausdrücken. Und das sind so die ersten Ansätze, dieses ganz feine Bewusstsein zu schaffen, ja, in diesen Spüren, was ist jetzt eher, was tut mir gut, was spürt sich an meiner Haut gut an. Und damit habe ich schon sehr oft von meinen Klienten, Klientinnen gehört, ich habe das erste Mal bewusster Wolle angegriffen und mir ist es gar noch nicht so aufgefallen, wie viel künstliche Wolle einfach auch ein Unwohlsein verursachen. Weil indem sie diesen Vergleich haben, wie zum Beispiel Alpaka-Wolle, ja, sehr hochwertige Wolle, die ganz weich ist und die einfach so anschmiegsam an den Körper ist. Und das war ein ganz wichtiger Ansatz neben dem, was sie als persönliche Lösung dann mitgenommen haben und verwebt haben in dem Loom, wie es im Englischen heißt, also in den Webstuhl. Da haben sie dann so ihr gewebtes Stück mitgenommen, was sie dann zu Hause aufgehängt haben. Aber diese Erfahrung, die taktile Erfahrung, hat bereits den ersten Ansatz bewirkt. Und ich glaube, wir müssen mit kleinen Dingen, wie ich schon vorher gesagt habe, diese Berührung auch erzeugen. Und nicht nur Hautberührung, sondern in innersten Denkprozessen, wo eine Klientin hat zum Beispiel dann gesagt, also, was ich mir jetzt auch mitnehme von dieser Session, ist das nächste Mal, wenn ich was stricke, dann gehe ich zu einem anderen Regal, nicht dort, wo diese viele bunte Acrylwolle ist, sondern ich werde mir wirklich jetzt mal die anderen Wollen anschauen und von dort was kaufen. Ja? Und das ist eine wunderschöne Rückmeldung auch. Und ja, also das hat mich auch sehr berührt.
Wunderbar. Und jetzt bin ich schon bei meiner letzten Frage, nämlich, du hast jetzt mal die Gelegenheit, unseren Hörerinnen und Hörern da draußen eine Botschaft mitzugeben. Was wäre so deine Botschaft im Bereich Nachhaltigkeit in der Mode, in der Fashion, in Textilien?
Ja, also am liebsten würde ich ein Challenge jemandem geben, also sich mal zu beobachten, wenn ich jetzt den Impuls habe, etwas Neues an Kleidung zu kaufen, nicht gleich in das erste Fast Fashion Label Modegeschäft zu gehen, sondern so bewusst einmal auszuprobieren, zu sagen, Okay, jetzt schaue ich einmal nach in meinem im Netz, wo finde ich einen Secondhand-Shop? Ja, und ich gehe dort auch einmal hinein und ich nehme diese Erfahrung auf und ich spüre einfach rein, was wäre denn da jetzt ein Textilienstück, das mich anzieht? Und wenn es nur ein Schal ist oder Socken, ganz was Kleines, das ich von dort kaufe, anstatt dass ich zu einer Fast-Fashion-Modenkette gehe.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Silvia. Damit sind wir auch schon am Ende des Gesprächs. Danke, dass du dir jetzt so kurz vor Weihnachten noch die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Und wir haben die perfekte Interviewpartnerin für diese Folge gewonnen, weil du einfach auf vielen verschiedenen Ebenen das Thema Nachhaltigkeit, ne, im Fashion-Bereich angehst. Ja, und ich kann dir nur sagen, ich wünsche dir viel Freude mit deinem coolen Rock Teil. Und ich bin mal gespannt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ob ich das mal an dir sehen darf. Also jedenfalls klingt schon mal sehr interessant und nach was ganz Speziellem. Und ich glaube, das nehme ich jetzt mal so für mich mit, wirklich bewusst auch mal was Nachhaltiges, was Besonderes, sich zu suchen und das einfach mehr zu nutzen.
Ja, vielen Dank. Und
Ja.
vielleicht einen Impuls noch. Nehmt eine Freundin, einen Freund, eine Tante, eine Oma, auch andere Generationen mit, um diesen Gedanken auch zu verbreitern. Jüngere Menschen sind schon eher dabei, aber wir brauchen auch eine gesamte Vielfalt an Generationen.
Also, was möchte ich euch heute ins Hirn tackern? Also bei der Folge ist mir mal wieder auch aufgefallen, wie eng Dinge zusammenhängen. Also für die ganz treuen Hörerinnen und Hörer unter uns, habt ihr vielleicht ja mitgekriegt, dass wir in Folge 14 über Biodiversität geredet haben oder auch in der Folge 11 über Klimawandel. Wir haben uns in der Folge 45 mit Lebensmittelverschwendung beschäftigt oder mit der Folge 63 mit grüner Energie. Und was immer sich wie so ein roter Faden durch jetzt diese Themen zieht, ist, dass wir viel zu viel konsumieren und nicht bewusst konsumieren. Und dass wir vieles machen, was wir eigentlich nicht brauchen. Und da nehme ich jetzt mich selber gar nicht hin, so für den schnellen Kick der Befriedigung, irgendetwas machen, was eigentlich nicht gut für mich ist und auch nicht gut für die Umwelt ist. Und ich glaube, Klamotten sind so wichtig. Also, sie sind schon ein Ausdruck von, wer möchten wir sein, was für eine Botschaft möchten wir rüberbringen. Und ja, also das möchte ich euch ins Hirn tackern, einfach sich bewusster werden. Wirklich, brauche ich das wirklich? Tut mir das gut und tut es der Umwelt gut? Ja oder nein? Und wenn ich die Frage mit Nein beantworte, dann sollte ich auch mal in die Puschen kommen und was verändern.
Ich glaube, ich würde euch ans Hirn tackern. Slow, also langsam, macht mal langsam. Vielleicht muss ja das Teil nicht sofort gekauft werden, was einem gut gefällt. Vielleicht kann ich ja erst mal drüber nachdenken. Werde ich das tatsächlich öfter auch anziehen oder nur zu dieser einen Party? Ist es tatsächlich was, worauf ich mich freue, das in meinem Kleiderschrank zu haben und regelmäßig zu sehen? Und vielleicht auch wirklich mal langsamer sich das anzuschauen, sich wirklich, wenn man was Neues braucht, Zeit zu nehmen, zu schauen. Ist es tatsächlich ein Label, dem ich vertrauen kann? Oder schaue ich noch mal weiter? Brauche ich das so dringend heute, dieses Kleidungsstück? Oder kann ich mir Zeit nehmen, nach einem zu suchen, was wirklich genau das ist, was auch lange bei mir bleibt?
Ja,
Ja.
schön. Ja, finde ich jetzt eigentlich auch einen guten Vorsatz fürs neue Jahr, ne? Mal so ein bisschen langsamer. Ein bisschen langsamer. Ist
Nie
nicht
verkehrt.
schlecht, ist nicht schlecht. Gefällt mir sehr gut. Auch als allgemein so als Tipp mal ein bisschen. Wie würde mein Sohn sagen, Obi vom Gas.
Challenge, 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 Challenge.
Ja, und damit sind wir auch bei unseren Challenges. Und ich will mal mit der ersten anfangen. Und zwar würde ich euch mal nahelegen, wirklich mal so eine Dokumentation anzuschauen, was mit diesen Klamotten passiert und was mit diesen Horrorbergen an Abfall wirklich gemacht wird. Also wir werden euch in den Shownotes auch einen Tipp geben, dass ihr da mal reinschauen könnt. Aber ich glaube, wenn man das mal wirklich gesehen hat, dann hoffentlich macht das auch was mit einem und man verändert ein bisschen sein Kaufverhalten.
Eine weitere Challenge, die wir für euch haben, macht doch mal selber so einen Kleidertausch. Trefft euch doch mal mit Freunden, Freundinnen, bringt mal alle Klamotten mit, die ihr nicht braucht und vielleicht finden ja alle ein neues Zuhause. Und außerdem etwas, was recht aktuell ist, was ich letztens gefunden habe. Es gibt eine aktuelle Petition von Greenpeace tatsächlich, weil es gibt ja den Entwurf eines neuen Gesetzes in Frankreich, um Fast Fashion einzudämmen, um eben Importe, die nicht den Standards entsprechen, nicht mehr zuzulassen. Und diese Petition, die könnt ihr ja unterschreiben, wenn ihr das spannend findet. Das sind bis jetzt 76.000 Unterschriften, 100.000 braucht's. Also da könnt ihr einen Unterschied machen. Und den Link, den findet ihr in den Shownotes.
Dann wollten wir euch darauf hinweisen, was erwartet euch im nächsten Monat für eine Folge. Und zwar reden wir dann über die Bedeutung von Lokalzeitungen für die Demokratie. Ein sehr spannendes Thema, was mir wirklich auch in mancherlei Hinsicht die Augen geöffnet hat, warum manchmal Leute nicht mehr an die Demokratie glauben. Also deswegen, es lohnt sich, reinzuhören.
Wie immer findet ihr alle unsere Quellen in den Shownotes, auch den Film und die Petition. Da könnt ihr reinschauen, euch durchklicken. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann gibt es auch eine Webseite www.futter-fürs-hirn.de, fürs mit UE. Und wenn ihr Fragen habt oder eine Rückmeldung zu den Challenges oder ein Thema, was euch interessiert, dann könnt ihr uns auch immer eine E-Mail schreiben an wakeup@gemeinsam-in-europa.de und ihr findet uns auch auf Instagram. Dann bleibt uns, glaube ich, nichts weiter zu sagen, außer ein guter Rutsch neues Jahr. Und natürlich tschüss.
Und bleibt wach.